Heute Morgen geht es um den nächsten Gedanken im 1. Thessaloniker Brief, Kapitel 5, Vers 19, den Geist dämpft nicht. Den Geist sollen wir nicht dämpfen. Oder Herbert Janssen übersetzt an dieser Stelle, unterdrückt nicht das Wirken des Geistes. Oder die Elberfelder schreibt an dieser Stelle, löscht den Geist nicht aus. Also dämpft ihn nicht, setzt die Wirkung des Geistes nicht aus oder löscht den Geist nicht aus. Und damals standen die Thessaloniker genauso wie wir heute in der Gefahr, den Geist zu dämpfen. Daran hat sich nichts geändert. Er hätte es nicht geschrieben, wenn es nicht diese Möglichkeit gäbe. Hast du und ich schon mal drüber nachgedacht, wie wir den Geist dämpfen? Oder haben wir schon mal geprüft, wie wir den Geist am Wirken hindern? Und das ist wichtig. Und ich wage fast zu behaupten, dass wir selten oder gar nicht genau darüber nachdenken. Dämpft den Geist nicht. Löscht ihn nicht aus. Bei dem Wort auslöschen denken wir doch automatisch auch an ein Feuer, oder? Ein Feuer kann ausgehen oder wir können das Feuer sogar ganz bewusst auslöschen. Ja, was sollen wir denn nicht auslöschen? Hat das Feuer, das in uns ist, durch den Geist Gottes, oder? Sollen wir nicht auslöschen. Aber die Möglichkeit besteht. Es soll in unserem Herzen nicht ausgehen. Wisst ihr, wenn wir ein Lagerfeuer machen, dann legen wir immer Holz nach, ne, dass das Lagerfeuer am Brennen bleibt. Aber wenn wir kein Holz mehr drauflegen, dann geht's irgendwann aus. Ja, was sollen wir denn nachlegen? Was sollen wir denn drauflegen? Das Wort Gottes. Dann kann der Geist Gottes wirken. Aber drauflegen sollten wir auch das Leben in der Heiligung. Drauflegen sollte man auch dem Eigenleben abzusterben. Und vieles, vieles andere. Ne? Was ist denn Christsein? Nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Der Geist Gottes kann auch von einem Ungläubigen gedämpft werden und ausgelöscht werden. Was macht denn der Heilige Geist, wenn ein Mensch ungläubig ist? Was macht er? Was hat er für eine Aufgabe? Er hat doch die Aufgabe, den Sünder zu überführen von Sünde, Gerechtigkeit und Gericht. So beginnt's doch, oder? Wenn Gott mir in seiner Güte die Augen öffnet, das Herz öffnet, dann wirkt der Geist Gottes, dass ich erkenne, ich bin ein Sünder, oder? Das ist das Wirken des Geistes. Dass er mir aber auch zeigt, wie Gott ist, die Gerechtigkeit Gottes oder die Heiligkeit Gottes. Und er zeigt mir auch, es gibt ein Gericht. Wenn du nicht Buße tust, kommt ein Gericht. Das wirkt der Geist Gottes. Und jetzt kann ich darauf reagieren, als Sünder. Und ich kann dem Wirken des Geistes widerstehen. Und natürlich hat jeder Mensch das Recht, dem Geist Gottes zu widerstehen. Ich habe gerade vor einer Woche mit jemand gesprochen, katholisch vom Hintergrund, einfach widerstanden. Einfach nicht geglaubt. Ich kann mich weigern zu glauben, dass ich wiedergeboren werden muss, um gerettet zu sein für Zeit und Ewigkeit. Das heißt, die Wiedergeburt wirkt doch der Geist Gottes durch das Wort Gottes. So steht es in Johannes 3. Das ist die Auswirkung des Heiligen Geistes. Am Tag der Wiedergeburt, was geschieht da eigentlich? Am Tag der Wiedergeburt empfange ich den Geist der Sohnschaft. Und damit bin ich versiegelt mit dem Heiligen Geist. Gestempelt, ne? Das Entgelt für die Zukunft. Aber ich bin auch hineingetauft in den Leib Jesu Christi. Und dieser Geist bezeugt auch meinem Geist, dass ich ein Kind Gottes bin. Das sind so die wunderbaren Dinge, die ganz automatisch geschehen, wenn ich wiedergeboren bin, wenn ich wiedergeboren werde. Und was ist nun die Auswirkung? Und das ist jetzt wirklich wichtig für uns. Was ist nun die Auswirkung, wenn ich dem Heiligen Geist keinen Widerstand entgegenbringe, wenn ich ihn nicht hindere am Wirken, wenn ich ihn nicht dämpfe, wenn ich ihn nicht auslösche, was ist denn die Auswirkung? Und jetzt lesen wir mal den Zusammenhang, in dem der Vers hier steht. Ich beginne jetzt, man könnte natürlich schon viel früher anfangen, aber ich glaube, das genügt. Vers 16. Freut euch alle Zeit. Betet ohne Unterlass. Seid in allem dankbar, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Den Geist dämpft nicht. Die Weissagung verachtet nicht. Prüft alles, das Gute behaltet. Haltet euch fern vom Bösen in jeglicher Gestalt. Das ist die Auswirkung, wenn der Heilige Geist ungehindert wirken kann. Wenn der Heilige Geist wirken kann, werden wir uns alle Zeit freuen. Nochmal, ich habe das damals betont, es steht in der Bibel, dass es auch manchmal sein muss, dass wir traurig sind. Dass wir weinen, gehört auch dazu. Und trotzdem können wir uns auch in den schwersten Situationen des Lebens erfreuen. Am Herrn zum Beispiel, ne? An unserer Erlösung. Und ich habe das damals ganz stark ausgeführt, dass auch ich diesen Moment kenne, wo ich im gleichen Moment die traurigste Stunde meines Lebens erlebt habe und die größte Freude. Es ist möglich, durch die Wirkung des Geistes. Die Wirkung des Geistes ist, dass ich in der stillen Kammer und in der Gebetsgemeinschaft hier in der Gemeinde allezeit bete. Das wirkt der Geist Gottes. Das ist die Normalität, wenn der Geist Gottes am Wirken ist. Wenn es da still wird, sollte ich mal prüfen, wie ich den Geist Gottes gerade hindere am Wirken. Man kann gar nicht anders wie beten, wenn der Geist Gottes wirkt. Dann bin ich für alles dankbar. Auch in den schwersten Stunden des Lebens kann ich dann dankbar sein, weil das der Geist Gottes wirkt. Dann werden wir bei der Verkündigung das Gehörte nicht einfach ignorieren. Verachtet die Weissagung nicht. Weissagung, das Sprechen Gottes. Die Worte Gottes aussprechen. Wenn jemand die Worte Gottes ausspricht und der Geist Gottes wirkt, werde ich es nicht ignorieren, nicht verachten und nicht einfach auf die Seite legen. Der Ungläubige genauso wie der Gläubige. Wenn der Geist Gottes, wenn ich dem Geist Gottes Raum gebe, wird dieses Wort, das ich jetzt höre, das ich lese, es wird eine Auswirkung haben. Und dann kann ich sogar prüfen, ob das geistig oder menschlich ist, was da gerade weitergegeben wird. Dann bin ich fähig, wirklich fähig, die Predigt zu beurteilen. Da bin ich fähig zu beurteilen, ob das Buch, das ein christliches Buch ist, wirklich ein christliches Buch ist. Und dann bin ich auch in der Lage, das Gute vom Bösen zu unterscheiden. Und wie viele Christen können heute nicht mehr das Gute vom Bösen unterscheiden? Und jetzt sollte man prüfen, woran liegt es denn? Es liegt daran, ob ich den Geist Gottes dämpfe oder nicht dämpfe. Ob das Feuer gerade ausgeht oder nicht. Also ich hoffe, wir merken jetzt, wie ungemein wichtig genau dieser Gedanke ist. Den Geist dämpft nicht. Nur an diesem einen Beispiel vom Thessalonikerbrief. Wenn ich den Geist Gottes dämpfe, widerstehe ich Gott. Wenn ich den Geist Gottes hindere am Wirken, widerstehe ich Gott. Das muss uns bewusst sein. Aber es steht völlig außer Frage, dass jeder wiedergeborene Christ fähig ist, den Geist einzugrenzen, ihm Widerstand entgegenzubringen. Natürlich sind wir noch in der Lage dazu. Wie unterdrücken wir eigentlich manchmal das Wirken des Geistes? Am Anfang habe ich gedacht, das wird diesmal eine ganz kurze Predigt, aber keine Angst, es wird keine lange. Wenn du anfängst, darüber nachzudenken, da hast du eine Fülle von Material, das im Wort Gottes steht, wenn es um dieses eine Thema geht. Lesen wir mal Kapitel 16 im Johannesevangelium. Wie können wir das Wirken des Geistes unterdrücken oder hindern oder sogar löschen? Vers 13. Wenn aber jener kommt, der Geist der Wahrheit, so wird er euch in die ganze Wahrheit leiten. Denn er wird nicht aus sich selbst reden, sondern was er hören wird, das wird er reden, was zukünftig ist, wird er euch verkündigen. Er wird mich verherrlichen, denn von den meinen wird er es nehmen und euch verkündigen. Nur zwei Dinge. Der Geist der Wahrheit, der Geist Gottes, ist der Geist der Wahrheit. Er spricht nur die Wahrheit, was er gehört hat. Und er hat die Aufgabe, euch, dich und mich, in die ganze Wahrheit zu lenken, in die ganze Wahrheit aufzuschließen. Und er wird mich verherrlichen. Ja, wie denn? Dadurch, dass er uns das Wort Gottes aufschließt, verständlich macht, führt er uns zu Christus. Das ganze Wort Gottes spricht von ihm. Und er führt uns zu ihm. Wenn wir ihn aber hindern, kann er uns nicht in die ganze Wahrheit führen. Da kann er uns auch nicht Christus groß machen, nicht verherrlichen. Die Hauptaufgabe des Heiligen Geistes ist, uns in die ganze Wahrheit zu führen. Und damit zeigt er uns, wie Christus ist. Und dadurch wird Christus in mir verherrlicht. Wenn ich jetzt keinen Widerstand entgegenbringe, werde ich eins erkennen. Komm, ich bin gerettet worden durch Erkenntnis. Dadurch, dass ich erkannt habe. Das ist das ewige Leben, dass ich, den allein wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Das macht der Geist Gottes. Und wenn ich erkenne die ganze Wahrheit Gottes, wenn er mich da hineinführen kann, erkenne ich, er ist Liebe. Ist normal, oder? Aber das hat eine Auswirkung. Dann erkenne ich, dass er gnädig ist. Dann erkenne ich, dass er langmütig ist. Dass er heilig ist, dass er gerecht ist, dass er allmächtig ist, dass er allwissend ist. Dass er der Tröster ist. Und das verändert mein Leben. Das ist die Aufgabe des Heiligen Geistes. Wenn ich ihm Raum zum Wirken gebe, wenn er wirken kann, dann geschieht eine ganz gewaltige Veränderung. Wir alle, ohne irgendeine Ausnahme, so steht es im Wort Gottes. Was denn? 2. Korinther 3, Vers 18. Also der Heilige Geist verherrlicht Jesus Christus in dir und in mir dadurch, dass er uns in die ganze Wahrheit leitet oder leiten kann. Und dann gibt es eine Auswirkung. Die steht hier geschrieben, wir alle aber, indem wir mit unverhülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauen wie in einem Spiegel, werden verwandelt von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Wodurch? Durch den Geist des Herrn. So steht es hier. Nämlich vom Geist des Herrn. Das ist es. Und dieser Prozess, der hat am Tag meiner Wiedergeburt begonnen. Und dieser Prozess wird am Tag meines Todes noch nicht vollendet sein. Erst dann, wenn ich vor ihm stehe, werde ich frei sein von Sünde und Schuld, von Versagen, von eigenem, von allem. Aber der Prozess geschieht oder geschieht nicht. Wenn ich jetzt den Geist dämpfe oder auslösche oder ausgehen lasse, wird dieser Prozess nicht weitergeführt. Und so gibt es Christen, die bleiben dann ein Baby im Glauben. Aber das ist nicht Gottes Ziel. Aber es steht auch hier, und das müssen wir beachten, wir alle aber, indem wir mit unverhülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauen. Das Angesicht kann natürlich verhüllt sein. Und dann kann der Geist Gottes nicht wirken. Wenn meine Augen geblendet sind von den Herrlichkeiten dieser Welt, wenn mein Herz nicht gereinigt ist, meine Taten nicht gereinigt sind, wenn ich in der Sünde lebe, dann ist dieser Prozess nicht möglich. Dann dämpfe ich den Heiligen Geist. Aber wenn der Heilige Geist wirken kann, dann geschieht dieser Prozess an mir. Nicht ich tue etwas. Er tut was. Das ist doch das Wunderbare. Das macht mich völlig frei. Nein, nicht ganz völlig frei. Meine Verantwortung besteht darin, die Herrlichkeit des Herrn anzuschauen. Ja, wo denn? Im Wort Gottes. Ob ich jetzt intelligent oder weniger intelligent bin, spielt dabei überhaupt gar keine Rolle. Ob ich das alles verstehe oder nicht verstehe, spielt doch keine Rolle. Der Geist Gottes tut etwas, wenn ich hineinschaue. Wenn ich diesen Herzenswunsch habe, verändert zu werden, oder? Und was da rauskommt, das steht doch im Galater 5 geschrieben. Was da dabei rauskommt, das steht doch geschrieben. Galater 5, Vers 22. Kennen wir ja alle diesen Gedanken, der hier steht. Die Frucht des Geistes. Das ist nicht die Bemühungen, die ich habe. Meine eigenen Anstrengungen. Das Gute, das ich vollbringe, das hat doch damit gar nichts zu tun. Es ist eine Frucht, die der Geist Gottes wirkt, wenn mein Angesicht nicht verhüllt ist, wenn nichts zwischen mir und dem Herrn steht, wenn alles bereinigt ist, dann kann der Geist Gottes wirken. Und dann kommt etwas raus, Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Das ist die Frucht. Diese gelebte Liebe, diese Freude im Herrn, dieser Friede auch in den Stürmen des Lebens, die sind unvermeidbar, wenn der Geist Gottes wirkt. Sanftmut, Demut, Geduld, Güte. Das kommt raus. Wir merken, 1. Thessalonicher 5, es kommt was raus. Und jetzt schon wieder, es kommt was raus. Das, was drin ist. Der Geist Gottes wirkt genau das. Und schau dir mal, wenn es dem Geist Gottes gelingt, bei dir und bei mir, mir die Augen zu öffnen, was Christus für mich Großes und Wunderbares vollbracht hat. Wenn wir staunen über Golgatha, wenn wir beeindruckt sind von dem, was er für mich getan hat, wenn ich erfüllt bin von ihm, kann ich es unmöglich verhindern. Dass der Geist Gottes etwas wirkt. Nochmal, wenn der Geist Gottes in meinem Herzen Christus verherrlicht, kann ich es nicht vermeiden. Johannes 4, Vers 23. Aber die Stunde kommt und ist schon da, wo die wahren Anbeter den Vater im Geist in der Wahrheit anbeten werden. Denn der Vater sucht solche Anbeter. Gott ist Geist. Und die ihn anbeten, müssen im Geist in der Wahrheit anbeten. Wenn dieses Wort Gottes gewirkt durch den Heiligen Geist, in meinem Herzen zur Wirkung kommt, werde ich staunen über Christus und dann werde ich ihn anbeten. Und das sucht er. Genau, das sucht er. Aber jetzt sehen wir schon an diesen ganz kleinen, wenigen Beispielen, wo eigentlich das Grundproblem, ja, es gibt ein Problem. Was für ein Problem? Was für ein Problem haben wir alle? Der größte Gottesmann und der kleinste im Reich Gottes, die haben alle das gleiche Problem. Galater 5, Vers 16. Galater 5, Vers 16. Ich sage aber, wandelt im Geist, so werdet ihr die Lust des Fleisches nicht vollbringen. Denn das Fleisch gelüstet gegen den Geist und der Geist gegen das Fleisch. Und diese widerstreben einander, so dass ihr nicht das tut, was ihr wollt. Jeder Christ, jeder, der den Herrn Jesus von Herzen liebt, der will ja im Geist wandeln. Das steht völlig außer Frage. Aber wir sind noch behaftet mit dem Alten, mit dem Fleisch. Und dieses Fleisch widerstrebt genau dem, was der Geist Gottes will. Diesen Kampf kenne ich jetzt genau in der Hälfte meines Lebens. Jetzt kenne ich ihn. Seit 36 Jahren kenne ich diesen Kampf. Ich will eigentlich das Gute tun. Ich will eigentlich den Herrn Jesus verherrlichen. Aber da ist noch was in mir oder an mir, das will genau das Gegenteil. Dieser Kampf wird nicht aufhören, solange wir hier auf dieser Erde sind. Und das benutzt der Teufel. Der Teufel will nämlich verhindern, dass wir gerettet werden. Deshalb weigern sich ja so viele zu glauben. Und er will, dass wir Christen nicht Jesus Christus verherrlichen. Dass durch dein und mein Leben nicht Jesus Christus sichtbar wird. Manchmal merken wir das gar nicht. Wir merken es wirklich manchmal nicht, dass wir fleischlich reagieren, statt geistlich. Was ist nun die Voraussetzung? Was ist die Grundlage dafür, dass wir im Geist wandeln können, damit der Geist sein Werk vollbringen kann? Und die Antwort hat auch das Wort Gottes parat, ne? Was denn? Lass das Wort des Christus reichlich in euch wohnen. Das ist die Antwort. Lasst das Wort Gottes reichlich in euch wohnen. Denn dadurch kann der Geist Gottes wirken. Fertig. Aber wir werden zusätzlich noch aufgefordert, lasst euch wieder füllen mit dem Heiligen Geist. Steht auch im Epheser 5, Vers 18. Lasst euch wieder mit Gottes Geist füllen. Eins ist Tatsache. Am Tag der Wiedergeburt haben wir die ganze Fülle des Heiligen Geistes empfangen. Und es stimmt nicht, dass wir irgendwann später nochmal etwas mehr bekommen können. Das stimmt einfach nicht. Wir haben am Tag der Wiedergeburt alles bekommen, was es braucht, um als Christ leben zu können. Aber manchmal dämpfen wir den Geist Gottes, wir löschen ihn ein Stück weit aus und jetzt lass dich wieder neu von ihm voll machen, damit er wieder so wirken kann, wie er will, über das Wort Gottes. Also, ist doch einfach, oder? Lass das Wort Gottes reichlich in euch wohnen und lass dich dann wieder auffüllen, damit die Früchte des Geistes sichtbar werden können. Aber wo besteht denn jetzt die Gefahr? Wo ist eigentlich das Problem? Und das kennt jeder von uns. Jeder. Mein Herz ist manchmal so voll, dass gar kein Platz mehr ist für was anderes. Ich habe noch überlegt, ob ich ein Glas Wasser mitbringen soll, das randvoll ist. Aber kann sich jeder gut vorstellen. Wenn das Glas voll ist, kann ich nichts mehr reinschütten, oder? Ist logisch. Aber mit was ist denn mein Herz so oft voll? Von irdischen und vergänglichen Dingen. Aber ich bin doch nicht weltfremd. Ich lebe doch in diesem Leben hier auf dieser Erde noch. Richtig. Und jetzt gibt es so viele Dinge, die uns so sehr beschäftigen, dass in diesem Herzen einfach zu wenig Raum ist für das Wort Gottes. Lass das Wort Gottes reichlich in dir wohnen. Manchmal ist es voll. Wir haben gerade eben die Einleitung gehört. Alle eure Sorgen werft auf ihn. Das ist ja ganz leicht gesagt, ne? Das ist ganz leicht formuliert. Werft eure Sorgen auf ihn. Und wie oft packen mich diese Sorgen, diese Ängste, diese Zukunftsängste, und das Herz ist voll damit und ich beschäftige mich damit. Und schon ist der Raum nicht ganz da für das Wort Gottes und für das Wirken des Geistes. Manchmal ist der Eigenwille, das, was ich will, meine Ziele, meine Wünsche, meine Sehnsüchte. Habt ihr keine Sehnsüchte? Habt ihr keine menschlichen Wünsche? Also ich habe einige. Das gebe ich wirklich zu. So, jetzt dürfen Sie nur nicht überlagern, ne? Ich will euch gar nicht erzählen, was ich heute Morgen alles schon im Kopf hatte. Wisst ihr, wie groß dieser Kampf ist? Dass das Wort Gottes reichlich Raum findet in uns? Natürlich wohnt der Geist Gottes in uns. Er wohnt in uns. Und dadurch, dass der Geist Gottes in uns wohnt, wohnt ja auch Christus in uns. Das ändert sich nicht. Auch wenn wir den Geist manchmal dämpfen, auch wenn wir ihn manchmal zum Erlöschen bringen. Und jetzt werden wir nicht beginnen, den Geist zu bitten, dass er uns wieder voll macht. Das werde ich nicht tun. Und das solltet ihr auch nicht tun. Wir werden nicht darum bitten, mach mich jetzt voll. Aber wir haben eine Aufgabe, nämlich das wegzuräumen, was ihn hindern könnte, an uns zu wirken. Ja, was gilt es denn wegzuräumen? Damit der Geist Gottes wieder Christus in uns verherrlichen kann. Was gilt es denn wegzuräumen? Das wäre jetzt eine wichtige Frage, ne? Aber ich lese euch erst einmal vor, was wiederum im Zusammenhang bei Epheser 5 steht, werdet voll Geistes. Das ist interessant, was da wieder steht. Und das ist die Auswirkung, wenn wir voll Geistes sind. Guck mal, 5,18, am Ende steht es, also ich lese 18 schon, und berauscht euch nicht mit Wein, was Ausschweifung ist. Hier verbietet die Bibel nicht den Alkohol, aber hier steht, berauscht euch nicht. Denn wenn ihr berauscht seid, seid ihr beherrscht davon. Ihr sollt von was anderem beherrscht sein, nämlich was der Wille Gottes ist. Was denn? Werdet voll Geistes. Lasst euch wieder füllen. Und was ist die Folge? Redet zueinander mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern. Singt und spielt dem Herrn in eurem Herzen. Sagt alle Zeit Gott, dem Vater, Dank für alles, in dem Namen unseres Herrn Jesus Christus, ordnet euch einander unter in der Furcht Gottes. Das sind die Auswirkungen, wenn ich voll Geistes bin. Die Erfüllung mit dem Geist Gottes, wenn er wirken kann, spricht mein Mund etwas aus. Dann singen wir Loblieder. Dann sprechen wir im Psalmen zueinander. Das heißt, ja, nicht. Dass wir nicht mal übers Wetter sprechen dürfen, über die Politik. Aber dann kommt hier Geistliches raus. Und dann bin ich ein Brunnen der Freude für andere. Dann können sich andere bei mir satt trinken, zum Beispiel. Und dann sind wir auch für alles dankbar. Stand auch irgendwie im Thessalonikerbrief schon mal, gell? Die Freude, die Dankbarkeit. Und dann werden wir den anderen höher achten als uns selbst. Dann werden wir uns jedem unterordnen. Auch die Ältesten der Gemeinde sollen sich unterordnen. Steht hier, ordnet euch einander unter. Sind wir alle gemeint. Merken wir diese Auswirkung des Heiligen Geistes? Und wo liegt jetzt das Problem? Da steht's. Ist immer wieder neu, gell? Da steht es schon 20 Jahre. 20 Jahre steht es schon hier. Merken wir es noch, dass es hier steht? Das ist unser Problem. Seid stiller und erkennt, dass ich Gott bin. Wann beantworte mal jetzt dir wirklich die Frage, und die muss ich mir genauso beantworten. Wann bin ich in der letzten Woche einmal stiller gewesen? Wann? Heute Morgen, wo ich Bibel gelesen habe. Wirklich? Bist du jetzt stiller? Um zu erkennen, dass er Gott ist? Ein Termin jagt den anderen. Es ist erstaunlich, wie unsere Kinder schon einen Terminkalender haben, der voll ist von Montag bis zum Sonntag. Und dann sollen wir stiller werden? Ja, warum eigentlich stiller werden? Warum? Warum müssen wir stiller werden? Na, warum sollten wir stiller werden? Um zu erkennen, dass er Gott ist. Und ich bin nur ein Mensch. Wenn der Geist Gottes mich in die ganze Wahrheit führt, nein, führen kann, dann wird er Christus verherrlichen. Wenn ich stille werde, kann der Geist Gottes mich in die ganze Wahrheit führen. Und ich kann jeden Tag die Bibel lesen, ohne stille zu werden. Weil ich beim Bibellesen schon beschäftigt bin mit anderen Dingen. Sei stiller und erkenne, dass ich Gott bin. Wie ist es mit den Sorgen, mit den Problemen, mit den Enttäuschungen, mit dem Schweren, mit der Kindererziehung, mit dem Ehepartner oder was es auch sein mag, der Beruf, die Schule, egal was man nehmen mag. Es gibt so Tausende und Abertausende, der nächste Urlaub und das nächste Auto und das neueste Smartphone. Und wir können von Mose etwas ganz Entscheidendes lernen. Dieser Mose war der Führer des Volkes Israel. Hat er der Sorgen? Hat er Mose Sorgen? Hat er irgendwelche Enttäuschungen erlebt? War das schwer für ihn? Dieses murrende und unzufriedene Volk durch die Wüste zu führen? Durch eine trostlose Wüste war ja eine herrliche Aufgabe, ne? Und dann machen die noch ein goldenes Kalb. Und der Herr sagt, das ist dein Volk, du hast sie rausgeführt. Wer, ich? Mose? Ah, du hast mir doch den Auftrag gegeben, gell? Aber Gott wollte sein Volk Israel vernichten. Was macht Mose in diesem Moment? Was macht Mose genau in diesem Moment, wo scheinbar alles zu Ende ist? Was denn? Lass mich deine Herrlichkeit sehen. Der hatte einen Herzenswunsch. Ich will dich jetzt sehen. Und jetzt frag dich mal, ganz ehrlich, Geschwister, fragen wir uns jetzt mal an dieser Stelle, heute Morgen, wo wir aufgestanden sind, hatten wir diesen Herzenswunsch, lass mich deine Herrlichkeit sehen. War das der Wunsch? Heute Morgen beim Mahl, war das mein Herzenswunsch, seine Herrlichkeit zu sehen? Was er für mich getan hat, war das mein Wunsch, das zu sehen. Und jetzt sitzt du hier in einer Predigt. Möchtest du vom Herrn, gewirkt durch den Geist Gottes, jetzt in die ganze Wahrheit geführt werden, damit es eine Auswirkung hat? Merken wir, wo wir manchmal den Geist Gottes dämpfen? Nichts mehr nachlegen, ihn am Wirken hindern. Mose hat einen Wunsch, lass mich deine Herrlichkeit sehen. Und dann steht in diesem gleichen Kapitel geschrieben, dass Gott selber sagt, ich konnte mit Mose reden, wie ein Freund mit einem Freund redet, von Angesicht zu Angesicht. Das will der Geist Gottes. Damit er in dir Christus verherrlichen kann. Damit durch dein Leben, mein Leben, seine Liebe, seine Gnade, seine Treue, seine Barmherzigkeit, seine Heiligkeit, seine Gerechtigkeit sichtbar wird. Genau das. Zweiter Mose 34. den Heiligen Geist wirken lassen oder dämpfen. Zwei Möglichkeiten. 2. Mose 34. Vers 1. Und der Herr sprach zu Mose, haue dir zwei Steine an der Tafel zu, wie die ersten waren, damit ich die Worte darauf schreibe, die auf den ersten Tafeln waren, die du zerbrochen hast. Und sei morgen bereit, dass du früh auf den Berg steigst und dort zu mir auf die Spitze des Berges trittst. Und lass niemand mit dir hinaufsteigen, dass niemand um den ganzen Berg her gesehen werde. Lass auch keine Schafe noch Rinder gegen diesen Berg hinweiden. Lass mich deine Herrlichkeit sehen. Was macht Gott? Er ruft ihn zu sich, in seine Gegenwart. Komm zu mir, früh am Morgen. Tritt zu mir, am Morgen. Das ist die Antwort. Lass mich deine Herrlichkeit sehen, dann komm zu mir. Früh am Morgen. Und was noch? Lass alles zurück. Hast du dich schon mal gefragt? Habe ich schon mal gefragt, warum das Wort Gottes gerade nicht zu mir spricht? Warum die Predigt scheinbar an mir einfach vorübergeht? Natürlich, das kann auch am Prediger liegen, das ist keine Frage. Aber wir sollten die Frage stellen, warum werde ich nicht satt am Wort Gottes? Vielleicht, weil wir das nicht tun, was hier steht. Komm zu mir. Komm zu mir auf den Berg und hab diesen Wunsch, lass mich deine Herrlichkeit sehen. Aber dann lass bitte alles zurück. Alles. Alle Menschen lass zurück und deine Arbeit lass auch zurück. Und das ist unfassbar schwer. Guck mal, selbst wenn man früh am Morgen aufsteht, da kann es sein, wenn ich das Wort Gottes aufschlage und wirklich den Wunsch habe, jetzt Christus zu sehen, dass ich schon daran denke, was heute der Tag alles bringen wird. Oder ich habe die und die Erledigungen noch zu machen. Oder mit dem und dem sollte ich noch reden. Und schon bin ich mitten im Alltagsbetrieb, obwohl ich ja im Grunde hören will, was er jetzt mir zu sagen hat. Er will ja jetzt seine Worte nicht auf steinerne Tafeln schreiben, sondern auf fleischerne Herzen. Hier in mein Herz hinein. Gewirkt durch den Heiligen Geist. Und wisst ihr, wir machen es uns manchmal selber schwer. Zusätzlich noch schwer. Wie? Ha. Wer schafft's von uns, während der stillen Zeit sein Smartphone nicht dabei zu haben? Wer schafft es, in die Gebetsstunde zu kommen ohne Smartphone? Wer schafft es, jetzt hier zu sitzen ohne Smartphone? Ja, ich hab's ja aus. Vibriert's manchmal? Morgens, wenn ich lese, ich hab's gerade diese Woche im Flur liegen gehabt und dann kam eine Nachricht, während ich gelesen habe. Bin aufgestanden, habe geguckt, wer mir geschrieben hat. Das kommt ja nicht oft vor. Was ist passiert? Ha, der Gedanke war schon weg. Ne? Eine Schwester hat mir vor kurzem mal erzählt, von einer anderen Gemeinde. Sie ist ganz jung zum Glauben gekommen, geht mit ihrer Bibel am Sonntag in die Gemeinde und da guckt sie sich so um. Und alle haben statt der Bibel vor sich liegen ein Smartphone oder ein Tablet. Beim nächsten Mal hat sie gesagt, oh, ich mache das genauso. Was passiert? Während der Predigt, während sie den Bibelvers gerade liest, kommt eine Nachricht. Und dann sagt sie, dann habe ich überlegt, was mache ich jetzt? Ja, dann hat sie doch mal kurz geguckt. Und dann meinte sie, und bis ich wieder zurückkam, habe ich den Faden verloren gehabt von der Predigt. Richtig? Das ist nur eine Kleinigkeit, oder? Aber wir lassen uns so oft ablenken und haben nicht die Stille, die Mose hatte. Mose war ganz allein auf dem Berg oben. Da ist auch kein Flugzeug drüber geflogen und hat keine Nachricht bekommen. Der war ganz allein mit Gott. Und jetzt ist die Frage, wann war ich, und das meine ich jetzt ganz persönlich, wann war ich zum letzten Mal ganz allein mit Gott? Und das habe ich hier schon ein paar Mal betont. Genau deshalb gehe ich im Sommer 4 Wochen in Urlaub, um einmal ganz allein mit Gott zu sein. Keinen Termin zu haben. Keinen Anruf erledigen zu müssen. Niemand besuchen zu müssen und so weiter. Allein mit Gott. Wisst ihr, warum ich allein spazieren gehe? Eine halbe Stunde, eine Stunde manchmal. Da nehme ich kein Smartphone mit. Warum? Ich will nicht gestört werden. Darum geht's. Und was ist die Auswirkung davon? Und das steht doch hier jetzt in diesem Text. Was ist denn die Auswirkung davon, wenn das Wort Gottes reichlich in mir wohnt? Und wenn jetzt ich stille werde und ruhig werde, dass der Geist Gottes an mir wirken kann. Vers 6. Und der Herr ging vor seinem Angesicht vorüber und rief, der Herr, der starke Gott, der barmherzig und gnädig ist, langsam zum Zorn und von großer Gnade und Treue, der tausende Gnade bewahrt und Schuld und Übertretung und Sünde vergibt, aber keineswegs ungestraft lässt. Er offenbart sich in seinem Wesen. Der Geist Gottes verherrlicht Gott. Und die Auswirkung davon ist einfach überwältigend. Vers 8, da neigte sich Mose schnell zur Erde und betet an. Das ist Anbetung. Und das will der Teufel, der Feind Gottes, verhindern. Natürlich gibt es viele, viele andere Ebenen, wo das genauso noch zum Tragen kommt. Aber das ist das Grundfundament. Das ist die Hauptaufgabe. Wenn ich so in den Alltag gehe, den Blick auf den Herrn gerichtet, gestärkt von ihm durch sein Wort und der Geist Gottes in mir wirkt, kann ich jetzt in den Alltag gehen. Natürlich kann ich den Geist auslöschen oder dämpfen, wenn ich etwas dem Wort Gottes hinzufüge und wegnehme. Wenn ich eine Gnadengabe habe und sie nicht ausübe und so weiter, gibt es viele Bereiche. Aber eins möchte ich noch zum Schluss nennen. Guck mal, ein Feuer, das brennt, kann in Kübel Wasser nehmen, drüber schütten. Oder kann Dreck und Schutt drauf kippen und dann geht's aus. Ne? Logisch. Das heißt, ein Leben im Ungehorsam, ein Leben in der Sünde, ein Leben im eigenen Willen, das löscht das Wirken des Geistes aus. Und deshalb gibt es die Stelle im Epheserbrief auch noch, Epheser 4, Vers 30. Und betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, mit dem ihr versiegelt worden seid für den Tag der Erlösung. Betrübt nicht den Heiligen Geist. Und wenn ich jetzt ganz einfach den Zusammenhang hier lese, ab Vers 25, dann sehe ich wieder eine Auswirkung, wenn man den Geist Gottes betrübt. Dann werde ich nicht die Wahrheit sagen. Dann werden die Hände nichts Gutes tun. Dann werde aus meinem Mund schlechte Worte hervorkommen. Dann werde ich bitter sein, wenn ich Schweres erlebe. Oder wütend und zornig werden über jemand, der mir Böses getan hat. Aber wenn der Geist Gottes wirkt, werde ich genau das Gegenteil tun. Aber das passt ja, das Böse passt ja nicht zum neuen Lebenswandel. Das heißt, den Geist Gottes betrüben bedeutet, in der Sünde zu bleiben. Wenn der Geist Gottes wirkt, werde ich zwar immer wieder sündigen, aber die Sünde ausräumen. Wenn ich aber drin bleibe, dämpfe ich den Geist Gottes. Dann betrübe ich den Geist Gottes. Das heißt, Streit und Uneinigkeit in der Familie, in der Gemeinde, dämpft den Geist Gottes. Betrübt den Geist Gottes. Wenn hier drin in unserer Mitte unbereinigte Sünde ist. Wenn hier jemand drunter ist, der nicht bereit ist, dem anderen seine Sünde zu vergeben. Wenn hier einer unter uns ist, der nicht bereit ist, die Charaktereigenschaften des anderen zu ertragen, betrüben wir den Geist Gottes. Haben wir uns schon gefragt, wenn plötzlich aus dem Mund etwas Böses herauskommt, eine harte Antwort dem Ehepartner gegenüber, den Geschwistern gegenüber. Woran liegt es eigentlich, dass ich jetzt so reagiert habe? Wo hat der Geist Gottes nicht die Möglichkeit, in mir zu wirken? Denn wenn er wirkt, dann wirkt er Freundlichkeit, Sanftmut und Demut, nicht Rechthaberei. Wo vernachlässige ich gerade das Wort Gottes? Wo werde ich nicht satt am Wort Gottes? Und damit betrübe ich den Heiligen Geist. Und deshalb kann ich gar nicht im Geist wandeln, kann ich gar nicht geistig reagieren. Das sind die Folgerungen daraus. Guck mal, der letzte Vers im Kapitel 4, Vers 32. Seid aber gegeneinander freundlich und barmherzig und vergebet einander, gleich wie auch Gott euch vergeben hat in Christus. Und dann wandelt in der Liebe. Das heißt, wenn in meinem Leben etwas schiefläuft, wenn ich ungeistig reagiere, müsste ich doch die Frage stellen, wo steht bei mir Christus nicht mehr im Zentrum? Wieso wirkt der Geist Gottes momentan nicht das Geistliche? Es hat eine Ursache. Und es ist viele, viele, viele Male genau das, was ich am Anfang betont habe, das Wort Gottes wohne reichlich in euch. Seid stiller und erkennt, dass ich Gott bin. Was lernen wir jetzt aus dem Abschnitt? Aus diesem einen Gedanken: den Geist dämpft nicht. Es besteht sehr wohl leider die Möglichkeit, dass wir den Geist am Wirken hindern können. Und jetzt sollten wir prüfen, woran liegt es denn, dass die Liebe in meinem Leben, die Freude in meinem Leben, der Friede in meinem Leben, die Enthaltsamkeit und all diese Dinge nicht zur Wirkung kommen. Warum bin ich undankbar? Warum bin ich unzufrieden? Da stimmt etwas nicht in der Beziehung zwischen Christus und mir, weil der Geist Gottes nicht so wirken kann, wie er will. Jetzt sollten wir Täter seines Wortes werden. Amen.